Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Blog 52. Wir sprechen heute mit Joachim Schwerin. Er ist Principal Economist von der European Commission, also in Brüssel von der Europäischen Kommission. Und wir sprechen über die diversen Gesetzesvorhaben, die die Europäische Kommission gemacht hat. Das ist natürlich eine Einschätzung zu MiCA, dem digitalen Euro, was in der MiCA drin ist, was draußen ist, zum Beispiel die Teile der dezentralen Themen, DeFi und so weiter. Wir sprechen, was da dann passieren wird. Und insofern ist es ein ganz toller Rundumschlag über die regulatorische Welt. Nicht nur das, was irgendwann mal später passieren wird in Zukunft, sondern auch das, was in der Vergangenheit jetzt schon erledigt wurde. Ja, lieber Joachim, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir hatten ja schon vor einer geraumen Zeit schon mal das Vergnügen. Seitdem ist sehr viel passiert. Und wir wollen heute vor allem natürlich über das Thema MiCA sprechen, aber auch digitaler Euro, später noch das Metaverse und ähnliches. Aber stell du dich doch an der Stelle einfach mal selber kurz vor und deine Arbeit in Brüssel.
Gerne, Philipp, und vielen Dank für die erneute Gelegenheit hier zum Gespräch mit dir. Freue mich sehr, dass jetzt im Sommer diesen Jahres, wo doch einiges passiert ist in letzter Zeit, wir unsere Gedankengänge auffrischen und vertiefen können. Ich bin Hauptökonom in der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, KMUs und Unternehmertum in der Europäischen Kommission. Da arbeite ich in dem Bereich, der für die digitale Transformation der Industrie zuständig ist. Und mein Schwerpunkt ist Blockchain- und Tokenökonomie. Das heißt im Prinzip alle Blockchain-Krypto-Anwendungen für die Realwirtschaft. Das ist ein Bereich, wo ich seit langer Zeit tätig bin. Mein Hintergrund, ich bin nun seit über 22 Jahren bei der Europäischen Kommission, war ursprünglich Industrie- und Wettbewerbspolitik, dann 10 Jahre KMU-Zugang zu Finanzmitteln. Da war ich auch involviert von Anfang an zu allen Arbeiten über Alternativfinanzierung, Crowdfunding, Fintech, Blockchain, Krypto, alles, was wir so im Laufe dieser 10, 12 Jahre gemacht haben. Und nun, wie gesagt, seit gut 2 Jahren die hauptsächliche Arbeit, um das zu entwickeln, was wir die Tokenökonomie nennen, wo wir zunehmend wegkommen von der Beschränkung auf den Finanzbereich, der natürlich nach wie vor wichtig bleibt, aber wo wir vor allem in die grundlegenden Mechanismen eintauchen müssen, wie wir im Prinzip das Potenzial von Blockchain und DLT generell noch fruchtbarer machen können für die Realwirtschaft. Denn ich denke, eine Bemerkung vielleicht auch vorab über irgendwelche Diskussionen, ob Blockchain eine Zukunft hat, welche Zukunft Blockchain hat, sind wir lange, lange hinaus. Wir haben seit vielen Jahren sehr offen und deutlich kommuniziert, dass Blockchain-Technologien für uns die technologische Zukunft von Europa sind. Das Statement haben wir vor 7, 8 Jahren mal gemacht. Seitdem haben wir viele Dinge entwickelt und wir diskutieren nicht mehr, ob das etwas ist, was bleibt, sondern die Frage ist in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, wie können wir es noch mehr unterstützen, wie können wir es noch mehr fördern in jeglicher Hinsicht, wie können wir auch Ausbildung und Skills Development, um es mal so zu sagen, weiterentwickeln und fördern. Und das ist halt ein extrem spannender und auch umfassender Bereich.
Ja, so sehe ich es auch. Und wir wollen einfach mal starten mit der MiCA. Also bei der MiCA sind wir jetzt ja soweit durch. Das heißt, der Zyklus ist durch, aber es gibt schon wieder Arbeiten für die nächsten Schritte. Vielleicht magst du das kurz skizzieren. Also wie schätzt du die MiCA in Summe so ein, also dieses Werk, was da geschaffen wurde? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es besser als anderswo? Ist es schlechter? Ist es zu früh, zu spät?
Ich denke, wenn man davon ausgeht, dass man Regulierung macht, dann ist aus meiner Sicht die MiCA ein besonders gelungenes Stück Regulierung. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich eigentlich gegenüber Regulierung insgesamt sehr skeptisch bin. Ich bin eher jemand, der auf die Möglichkeiten, auf den Möglichkeitsraum schaut, der auch wirklich komplett dezentral fühlt und denkt. Das heißt, für mich ist Regulierung nie etwas, was am Anfang steht, sondern immer etwas, was kommt, wenn Innovation sich schon entfaltet hat, wenn man auch schon Erfahrungen damit gemacht hat. Dies gesagt, denke ich, war es sehr, sehr wichtig, um gerade auch im Vergleich mit vielleicht anderen Teilen der Welt klare Regeln aufzustellen, die allerdings liberal sind. Das heißt, wir haben die MiCA ja bewusst als etwas geschaffen, was unterhalb von MiFID II anschließt. Es ist noch Teil der Finanzmarktregulierung. aber es ist ein Teil der Finanzmarktregulierung, der in weiten Teilen revolutionär ist. Wir haben ja oft schon darüber gesprochen. Aus meiner Sicht hat die MiCA drei Pfeiler. Der erste Pfeiler ist das, was nicht in der MiCA drin ist. Das ist alles, was rein dezentral ist. DeFi, DAOs, NFTs, es sei denn, sie sind rein finanziell. Andere Dinge auch. Das ist mit großem Bewusstsein geschehen, weil wir diese Bereiche fördern wollen. Es ist nicht so, dass wir das nicht verstehen, sondern wir sehen einfach nicht die Risiken, die Regulierung rechtfertigen würden. Das zweite ist für Utility Tokens dieses sehr liberale System, wo du im Prinzip in einem Mitgliedstaat dein Projekt, wenn du zum Beispiel als Issuer tätig werden willst, anzeigst und dann aber die Last der Beweisführung umgekehrt ist auf den nationalen Regulator, du dein Projekt entwickeln kannst und du hast automatisch den Passport für 30 Länder, also die 27 EU-Länder, plus Liechtenstein, Norwegen und Island. Und dann kommt halt dieser ganze Teil Stablecoins, der so oft im Fokus steht, weil man sagt, boah, was ist das für ein Riesenteil an Regulatorik, komplex ist das. Aber auch da ist der sehr deutliche Ansatz, nichts ist verboten, aber wir haben die Regeln spezifiziert, die wir halt als sinnvoll erachten. Und ich denke auch gerade im internationalen Vergleich schafft das mehr Sicherheit. Das heißt, das war ein großes Stück Arbeit, was wir jetzt erfolgreich bewältigt haben. Ich teile aber die Meinung von vielen Marktteilnehmern, mit denen ich auch sehr, sehr regelmäßig spreche, dass wir in den eigentlich heiklen Bereich jetzt erst reinkommen und der zieht sich über die nächsten knapp anderthalb Jahre hin, insbesondere die nächsten 12 Monate, bis dann im Laufe von 2024 die wesentliche Arbeit getan sein wird. Und das sind die technischen Regulierungsstandards, Durchführungsstandards, Rechts, delegierte Rechtsakte und so weiter, wo wir inzwischen auch, ist ja bekannt, von ESMA auch das erste Bündel an Vorschlägen haben. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal näher anzuschauen. Wenn wir wollen, können wir da auch gleich noch ein paar Dinge näher zu sagen. Das heißt, diese Umsetzung der noch recht abstrakten europäischen Regeln im nationalen Kontext sind halt sehr, sehr wichtig, weil man auf der einen Seite natürlich schon sicherstellen will, dass kein Goldplating stattfindet, dass der Markt auch entsprechend funktionieren kann. Auf der anderen Seite sind halt noch sehr viele Punkte offen, die im Detail behandelt werden müssen. Und vieles von diesen Diskussionen ist nicht sehr transparent. Also da sind wir in einer sehr, sehr spannenden Phase, die insofern gut getimt ist, weil wir ja im Moment auch in so einem Zwischenraum sind. Die aktuelle Europäische Kommission hat eigentlich mit der MiCA, aber auch mit dem Entwurf für die Rechtsgrundlage für den digitalen Euro und mit der Mitteilung für die virtuellen Welten, fürs Metaverse, das sind die drei großen Dinge, in diesem Zyklus ihre Arbeit abgeschlossen. Jetzt haben wir einen Übergangszeitraum von etwa einem Jahr und dann bekommen wir ab der Europawahl im Juni nächsten Jahres mit dem neuen Europäischen Parlament und der neuen Europäischen Kommission einen neuen Zyklus für mögliche weitere Regulierungsvorhaben. Das heißt im Moment so eine Art Zwischenphase, wo wir wirklich auch mal die Zeit haben, in die ganzen technischen Details reinzuschauen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das im Dialog mit allen Marktteilnehmern machen, die auch gerade in Deutschland ja extrem aktiv sind. Das sehen wir auf den Events, die ihr organisiert von der Frankfurt School, das sehen wir auf vielen anderen Dingen. Und das stimmt mich sehr positiv, dass da im Moment auf der einen Seite so eine Begeisterung ist, die sich halt nicht nur hinsichtlich der MiCA äußert, sondern auch der Möglichkeiten, die das EPWG zum Beispiel eröffnet. Da ist extreme Dynamik im Markt von allen Seiten. Aber wir müssen eben auch gucken, dass wir den nächsten Schritt vorbereiten, was passiert nach der MiCA. Und das beschäftigt uns im Moment und das wird spannend zu sein nächstes Jahr, wo da die Reise hingeht.
Sehr schön. Jetzt muss ich nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, die dezentrale Welt habt ihr ausgeschlossen zunächst mal. Nicht um die viel härter und sowas ranzupacken, ja, und auch nicht sofort zu verbieten, sondern einfach um sie adäquat zu regulieren, wenn sie eben dann auch größer geworden ist, wenn man sie besser verstanden hat, wenn sich auch mehr Projekte in dem Bereich zeigen, nehme ich an. Kannst du noch mal sagen, was da drin ist? Du hattest, weil das war eine ganz tolle Zusammenstellung von Bereichen, aber das ging irre schnell.
Ja, das ist ja der Vorteil, Philipp, wenn wir immer unsere Podcasts machen, dann können die Leute sich auch 10-mal anhören und vielleicht auch in Zeitlupe abspielen. Also es tut mir leid, dass das alles etwas kompakt ist. Die MiCA, um mal so anzufangen, ist ja nun der einfache Teil aus meiner Sicht. Ich meine, wir haben sehr etablierte Finanzmarktregulatorik die basiert auf der Idee der Intermediäre. Das heißt, sobald du Intermediäre hast bei diesen Arten von Transaktionen, bist du in diesem Bereich drinnen. Da weiß man, wie man die Instrumente entwickelt. Da weiß man, wie man zum Beispiel Verordnung aufzieht von der Struktur her, von den Inhalten. Und im Falle der MiCA haben wir das halt einen Zacken liberaler gemacht, aber im Prinzip ist das die klassische Architektur der Finanzmarktregulatorik. Das ist aber nur ein kleiner Bereich dessen, was wir eigentlich meinen, wenn wir über den Kryptobereich oder die Tokenökonomie reden, denn eigentlich ist das Versprechen von Bitcoin etc., ja, dem ich auch komplett anhänge, die Dezentralität, das heißt das Leben möglichst ohne die Intermediäre beziehungsweise nur Intermediäre in dem Sinne, wo sie auch wirklich konkret nützliche Dienstleistungen erbringen, was nicht aus meiner Sicht der Standard ist im etablierten System. Und da stellen sich komplett neue Fragen in jeglicher Hinsicht. Da stellen sich rechtliche und ökonomische Fragen hinsichtlich Dezentralität, was das eigentlich ist. Wie äußert sich das in der Praxis, wenn verschiedene Leute auch digital zusammenkommen, vielleicht weltweit in dezentralen Räumen zusammen Entscheidungen treffen, zusammen dann auch verantwortlich sind für die Entscheidungen, auf welchen Prinzipien basiert das? Ist das tatsächlich möglich, das auch dann wieder in die Realwirtschaft hineinzubringen, sodass solche Entitäten, ich nenne jetzt mal DAOs als ein Beispiel, als neue Form von digitaler Organisation handlungsfähig sind, ohne dass konkret eine einzelne Person in Haftung genommen wird. Das heißt, das Kollektiv wird in Haftung genommen. Was bedeutet das zivilrechtlich? Was bedeutet das für die Mitglieder zum Beispiel einer DAO? Was sind die Mechanismen, wo man sagen kann, ich habe ja eigentlich nicht zugestimmt und bin nicht der Ansicht, aber bin jetzt doch irgendwo verantwortlich. Das heißt, wer ist eigentlich derjenige, der jetzt die Ansprechperson ist für irgendwelche Handlungen? Oder ist es so, wenn du in diesen Bereich eintauchst und akzeptierst, dass das die technischen Möglichkeiten sind, dass du halt jegliche Art von individueller Haftung sein lässt und im Prinzip sagst, okay, bestimmte Dinge können halt nicht mehr klassisch durchgesetzt werden. Was impliziert das dann für Anreize? Das sind sehr, sehr spannende Fragen, wo wir viel tiefer eintauchen können. Und die Frage der Dezentralität allein, die ja so einfach erscheint, ist etwas, was intellektuell extrem schwierig ist. Ich habe das mal in einem Interview, was ich jetzt vor kurzem dem BTC-Echo gegeben habe, so ein bisschen verglichen mit Schwangerschaft, man ist es oder man ist es nicht. Aber wenn du das wirklich durchdenkst, was Dezentralität ist, ist es extrem schwierig, irgendwas zu finden, was wirklich komplett dezentral ist. Selbst wenn du jetzt mal an die großen Themen denkst, wo kommt unser Universum her, wer oder was ist Gott, was sind die Möglichkeiten, ist es für uns extrem schwierig vorzustellen, dass es mal irgendetwas gibt, was komplett dezentral ist. Es muss ja irgendwas irgendwo herkommen. Bei Bitcoin ist das eigentlich noch das einfachste Beispiel. Bitcoin, da kam das White Paper raus, wir wissen nicht, wer es geschrieben hat. Die Regeln sind klar und dann irgendwann lässt man los und das Ganze geht in die Dezentralität und funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Vieles, was danach gekommen ist, funktioniert weniger gut, weil man dann doch immer Kompromisse macht hinsichtlich mehr Zentralität. Aber jetzt mal diesen ganzen Rechtsbereich auszuloten, das ist ein nächster Schritt, der dann auch bedeutet, dass Regeln, die für dezentrale Räume gelten, nicht primär der Finanzmarktlogik unterliegen, die ja in der Tat wieder von diesen Intermediären ausgeht. Und das ist für mich die Zukunft, weil die meisten Blockchain-Anwendungsfälle halt in der Realwirtschaft liegen, vielleicht auch noch zum Teil eine finanzielle Funktion haben, aber nicht primär. Als zweiten Bereich, der damit verbunden ist, möchte ich eigentlich aufs Metaverse mal kurz zu sprechen kommen. Denn wir sind traditionell so gewohnt, dass wir in diesen Silos reden. Das eine ist die Juristerei, das andere die Ökonomik. Dann haben wir die Programmierer und dann noch irgendwelche vielleicht mehr oder weniger esoterischen Leute. Und alle arbeiten so parallel. Das wird nicht mehr die Zukunft sein. Selbst jetzt schon bei der MiCA ist es so, dass du als Jurist auch Ökonom sein musst, als Ökonom auch Jurist. Und du musst auch Grundkenntnisse davon haben, wie programmiert wird, wie Smart Contracts aussehen, wie überhaupt die Architektur im Kryptobereich ist. Im Metaverse geht das noch einen Bereich tiefer. Für mich ist das Metaverse absolut nichts Neues. Das Einzige, was ich als neu ansehe im Bereich Metaverse, ist der immersive Charakter. Das heißt, wie tief du da wirklich eintauchst. Und wir wissen von Psychologen, wir wissen von Sozialwissenschaftlern, wir wissen von Anthropologen, dass dieses tiefe Eintauchen in dezentrale digitale Bereiche dein Wesen verändert. Es hat gesundheitliche Auswirkungen, es verändert die Psychologie. Es ist anders, als wenn du auf einen Bildschirm starrst, selbst wenn du exzessiv auf einen Bildschirm starrst, weil du anders fühlst, anders denkst. Und das ist etwas, was eigentlich einen sehr anthropologischen Charakter hat, der wiederum der Natur der Blockchain sehr entspricht. Das heißt, wir müssen in Zukunft, wenn wir Regeln für solche Räume schaffen, wo du natürlich auch die finanzielle Funktion hast, die Tokens hast, die ganzen Kryptotransaktionen hast, musst du auch viel mehr gesellschafts- und sozialwissenschaftlich denken. Du musst dir anschauen, was sind die Anreizwirkungen. Du musst dir anschauen, was sind die Effekte auf die Psyche, sowohl individuell als auch kollektiv. Das sind extrem spannende gesellschaftliche Themen und wir wollen die Gesellschaft ja auch in diese Richtung offen weiterentwickeln. Aber das ist meilenweit entfernt von traditioneller, einfacher Finanzmarktlogik, wo du dann halt irgendeine Verordnung machst. Und da stehen wir jetzt intellektuell. Ich schreibe jetzt demnächst die Studie aus zu diesem Thema. Wie machen wir die Governance von DAOs? Mein Ansatzpunkt ist, dass das alles eigentlich nichts Neues ist, sondern wir haben klassische Kooperativen bereits seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren. Und jetzt werden die halt digital durch die Blockchain ermöglicht, dass das global endlich mal skaliert. Aber viele Dinge existieren bereits. Es muss nicht alles neu erfunden werden. Aber die intellektuelle Diskussion muss stattfinden und das machen wir jetzt.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut, das Thema dezentral. Du hast jetzt auch selber angesprochen, der Bitcoin, der ist wahrscheinlich noch das Dezentralste, was man hier beobachten kann. Wenn du sagst, die dezentrale Welt ist nicht drin, dann ist es ja trotzdem schon so, dass der Bitcoin wiederum schon drin ist in der Mika-Geld, damit jetzt keine Missverständnisse entstehen.
Er ist absolut drin, aber er ist in dem Sinne natürlich auch ausgenommen, weil wir, das sage ich jetzt mal für mich, alles, was ich sage, ist sowieso meine Meinung, weil ich an Bitcoin nichts Problematisches sehen kann. Und natürlich, wir haben im Moment auch die Diskussion, ob das jetzt hinsichtlich Gerichtsurteilen in Deutschland geht, BaFin etc., was ist der Bitcoin eigentlich? Da gibt es ja eine aktuelle Diskussion. Wir sind der Ansicht, dass der Bitcoin ein Kryptoasset ist, was aber im Prinzip den normalen Dingen der Mika unterliegt. Und das sollte auch weiterhin zur Klärung und auch zur Unterstützung von Kryptowährungen und Anlagen wie Bitcoin beitragen.
Sehr gut. Okay, aber also nochmal der Klarheit wegen, wenn jetzt eine Bank in Zukunft den Bitcoin der Bevölkerung anbieten will, dann gilt natürlich schon die ganzen Mika-Regeln.
Es fällt unter die Mika, okay. Nur es gibt in dem Sinne natürlich jetzt keine weiteren Spezialregeln, in dem Sinne, dass wir jetzt Teile gemacht haben, die für Bitcoin gelten und für nichts anderes, sondern es ist im Prinzip, würde mal sagen, die Blaupause für alles, was Kryptoanlage an sich ist und wie du absolut richtig aus meiner Sicht sagst, es ist das Dezentralste, was wir haben und damit ist es auch aus meiner Sicht das beste Beispiel des Landes.
Genau, sehr gut. Dann hattest du ganz kurz bei der Mika über Utility-Token gesprochen. Ihr werdet sicherlich Denkraster gehabt haben bei der Europäischen Kommission, als diese Paragraphen entstanden sind. Wahrscheinlich habt ihr an die damaligen ICO-Tokens gedacht. Was sind denn aus deiner Sicht so wirklich, einfach damit man es greifen kann, gute Beispiele für Utility-Tokens, wie sie in der EU sinnvoll sein könnten? Sind es regionale Rabattgutscheine innerhalb einer Gegend oder was für, weiß ich nicht, für Touristen in Portugal oder was habt ihr da als Beispiele gehabt, typischerweise?
Das sind typische Beispiele und wir haben ja den ersten Entwurf zur Mika intern gemacht, als es Libra und die ganze Diskussion um Stablecoins noch nicht gab. Das heißt, unser erster Entwurf für Mika intern war die ersten zwei Pfeiler, über die ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, es waren die Ausnahmebereiche und das waren die Utility-Token. Das Ganze war eigentlich nur, um mal klarzustellen, wie wirklich unterstützenswürdig und positiv wir diesen Bereich sehen. Und Utility-Token sind halt Dinge, die einen praktischen Nutzen haben, die daran angeknüpft auch Dienstleistungscharakter haben können, auch in finanzieller Hinsicht, die dem Prinzip Zugang geben zu Gütern oder Dienstleistungen. Und praktisch gesehen sind das eigentlich alles diese kleinen, hoffentlich in bestimmten Rahmen skalierbaren Dinge über Gutscheine, Vouchers, irgendwas, was auch hinsichtlich zum Beispiel Produktweiterentwicklung gilt, Zugang zu neuen Versionen, alles, was man so für Startups und KMUs als den nächsten Schritt ansehen kann, wo man die Community einbezieht, auch die Dynamik in dem Feedback haben will bei der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung und sich dann mit dem nächsten Schritt beschäftigt, was eigentlich ja ein beförderndes Instrument ist für technische Innovation auf lokaler und regionaler Ebene. Immer natürlich eingefasst, dass lokal und regional im digitalen Bereich was anderes ist als traditionell. Das heißt schon mit dem Anspruch, auch global digital Wirkungen entfachen zu können in irgendwelchen Communities, aber jetzt nicht auf der Ebene von Big Tech oder irgendwelchen riesigen Unternehmen.
Okay, dann habe ich es auch richtig verstanden. Perfekt. Dann lass uns jetzt noch zum Thema digitaler Euro springen. Du bist ja einer der wenigen, mit dem man zu dem Thema ganz ausführlich sprechen kann, weil du ja eine Meinung hast zu dem, was die EZB tut. Gleichzeitig habt ihr bei der Europäischen Kommission kürzlich einen Gesetzesentwurf zu dem digitalen Euro ausgegeben. Und natürlich kennst du aufgrund der Mika auch noch die Stablecoins, und zwar in der Variante normal und signifikant, also die besonders großen Stablecoins. Wo stehen wir vielleicht ganz kurz in dieser Diskussion um den digitalen Euro? Was kannst du sagen zu dem jüngsten Gesetzentwurf der Europäischen Kommission und vielleicht auch zu den Stablecoin-Regularien in der MiCA? Ja, kollidieren die miteinander? Sind es unterschiedliche Lösungen, die da entstehen? Sind es unterschiedliche Zeitpunkte, die da bespielt werden? Und was immer dir einfällt, Joachim.
Aus meiner Sicht, Philipp, sind das in der Tat unterschiedliche Lösungen. Ich will vielleicht ein paar Dinge erst zum Kontext sagen, weil das schwierig zu verstehen ist. Wir haben im Moment die Periode, wo wir auch Feedback einholen hinsichtlich unseres Verordnungsentwurfs. Das ist eine Verordnung, die erstmal einen rechtlichen Rahmen grundsätzlich setzt für den digitalen Euro und damit noch nicht jedes Detail beinhaltet. Wir nennen das Enabling Regulation, das heißt, dass das Thema erstmal auf den Tisch kommt. Und da sind viele Dinge natürlich auch, ich sage mal, noch eher offen für die weitere Diskussion. Und das ist auch bewusst so gemacht, weil ich selber sagen muss, und das sage ich jetzt mal mit aller Zurückhaltung, in meiner ganzen Arbeit, die ich hinsichtlich Verordnungen etc. in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich eigentlich noch nie ein Dossier gehabt, was so, will ich nur sagen, sensibel, aber auch von unterschiedlichen Herangehensweisen geprägt ist. Auf der einen Seite haben wir Analysen gemacht, die viel weiter hinausgehen als das, was jetzt tatsächlich im Entwurf drinne stehen, die sich schon beschäftigen mit Machine-to-Machine-Economy, Web3, alles, was du mit programmierbaren Zahlungen etc. machen kannst und vielen anderen Dingen auch. Es ist nicht so, dass wir das nicht wissen. Wir haben das uns extrem genau angeschaut. Wir haben dann aber die Situation, dass wir im politischen Bereich noch eine sehr, sehr große Offenheit haben, wo man eigentlich hin möchte. Und das liegt zum einen daran, weil es in der Politik selber große Unterschiede gibt. Es ist ja nicht nur so, dass wir eine europäische Ebene haben, sondern wir haben auch 27 Mitgliedstaaten, von denen in einigen Ländern eine sehr animierte Diskussion im Gange ist, dass schon der Begriff Programmierbarkeit irgendwie als menschenfeindlich und zu vermeiden angesehen wird. Dann haben wir die Situation der EZB, die, ich drücke mich jetzt bewusst höflich aus, um ihre Rolle ringt und in einem langen internen Prozess, wo jetzt dann im Oktober wahrscheinlich die nächste Entscheidung getroffen wird, wie der nächste Schritt aussehen wird, sich anschaut, wo möchte man dann hingehen. Das Ganze sollte ich mal als Lernkurve bezeichnen, intern, um mit diesen neuen Themen umgehen zu können. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das bedeutet, dass wir natürlich diesen Entwurf aufgearbeitet haben, ohne genau zu wissen, was möchte jetzt die Politik. Das ist auch in dem Sinne gut so, weil das natürlich eine Diskussion ist, die weit über die reine Frage des digitalen Euros hinausgeht. Allein die Rolle einer Zentralbank, die gewisse Aufgaben von Geschäftsbanken übernimmt, ist schon problematisch und muss natürlich diskutiert werden. Dann kommen wir auf das ganze Thema Schutz der Privatsphäre, aber auch Cybersicherheit etc. Es ist eben nicht so, und da erlaube ich mir in der Tat auch von bestimmten Sichtweisen abzuweichen, von der EZB und anderen, dass gesagt wird, das ist digitales Cash, es ist es nicht. Ich bin ein großer Befürworter von Cash und versuche Bargeld auch so weit wie möglich einzusetzen. Und ich habe noch keine Variante gesehen vom digitalen Euro, der auch nur annähernd die Sicherheit und Funktionalität von Bargeld digital abbildet. Das heißt, auch da muss man sich dann die Frage stellen, wer hat Zugang zu welchen Daten? Was passiert mit der Möglichkeit, auch dann Profile über Verhaltensweisen etc. zu akkumulieren, in wessen Hände geraten die, wer hat Zugang? All diese Dinge, die ja gesellschaftspolitisch extrem wichtig sind, müssen diskutiert werden. Und das bleibt eine offene Diskussion, die für einen längeren Teil auch noch Bestand der Diskussion sein wird. In einem Sinne ist das nicht ganz verkehrt oder vielleicht in zwei Sinnen, weil auch diejenigen, die ja in den letzten Jahren am radikalsten vorangeschritten sind hinsichtlich solcher Systeme, nehmen wir mal China, auch deutlich langsamer vorankommen, als wir vielleicht mal gedacht haben und natürlich auch Dinge anstreben, die wir in Europa vielleicht nicht als wünschenswert ansehen. Und das Zweite ist, das hast du angedeutet mit deiner Frage, dass wir viele Lösungen parallel haben, die von den Geschäftsbanken ausgehen, die aber auch von Stablecoin-Providern anderen ausgehen, wo man für Funktionalität hinsichtlich programmierbarer Zahlungen, Mikrozahlungen, Web3 und so weiter, ja, Dinge entwickelt, die miteinander konkurrieren. Und da kommt halt der digitale Euro dazu, wenn man dann irgendwann mal seinen Use Case vernünftig definiert. Und insofern sehe ich das als gesunden Wettbewerb und ich sehe es nicht als etwas, was jetzt andere Dinge verdrängen soll. Und wie gesagt, das ist eine Diskussion, die wir noch für lange Zeit auch haben werden.
Sehr schön. Und die Stablecoins?
Gut, ich meine, wir haben Stablecoins, ich nenne jetzt keine Namen, die sich etabliert haben, die aber in
Also
der Mitte.
Circle Tether, ich kann es ja sagen. Also
Du kannst das alles sagen.
du, ja, also ich verstehe dich auch, dass du es nicht sagen darfst. Das ist total in Ordnung, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ja.
Du kannst es gerne sagen und die Namen kann ich dir ja auch alle sagen. Ich will nur bei dem, was ich jetzt hinaus will, auch auf den Punkt machen, dass wir ja selber auch wissen und wer lange genug in dem Bereich tätig ist, dass es ja Dinge gibt, die besser funktionieren als andere.
Ja,
Also,
richtig. Ja, genau, absolut vorsichtig formuliert. Ja.
und da ist natürlich durch die MiCA jetzt mal ein Rahmen gesetzt worden, wo auch viele Dinge noch zu diskutieren sind. Da gibt es praktische Fragen, was das tatsächlich bedeutet, wenn halt zum Beispiel die führenden Stablecoins nach Europa rein kommen. Was wird die Rolle der Banken sein? Wo sind die Reserven? Viele andere Dinge, die im Moment diskutiert werden. Das sind technische Dinge. Es ist aber dann natürlich auch aus Sichtpunkt wiederum der Politik oder wahrscheinlich auch der EZB die Frage, wie groß wird die Rolle des privaten Sektors sein im Vergleich zum öffentlichen Sektor? Und wir haben ja diese ganze Diskussion bekommen durch Libra. Inzwischen haben wir durch Microsoft und andere auch die Ankündigung in Kontext mit Web3 in diese digitalen Bezahlungsvorgänge sehr viel stärker reinzugehen, was wiederum dieselbe Frage aufwerfen wird. Ich denke, die MiCA leistet einen großen Beitrag, um ihren vernünftigen Regulierungsrahmen aufzusetzen. Inwieweit dann in Zukunft die Leute mehr oder weniger privaten oder öffentlichen Lösungen vertrauen, ist aus meiner Sicht eine Frage, die demokratisch und, um es mal so zu sagen, mit den Füßen, nämlich mit praktischem Abstimmungsverhalten und Handlungsweisen zu klären ist. Die Sorge im öffentlichen Bereich ist halt, und das war der Antriebspunkt der Verordnung, dem Verordnungsentwurf zum digitalen Euro, dass der monetäre Anker nach und nach kleiner wird, weil man halt feststellt, erstens, Leute verwenden weniger Bargeld und damit ist der direkte Zugriff der Zentralbanken auf die Kontrolle der Geldpolitik geringer, wenn weniger Bargeld sozusagen im Umlauf ist. Und das Zweite ist durch die Internationalisierung technische Entwicklung, dass halt aus so einer Art von Systemwettbewerb entsteht. Ich will nur den ersten Punkt kurz aufgreifen. Ich bin nicht der Ansicht, dass das ein Ansatz ist, der mich überzeugt. Ich stelle fest, dass, und das ist nicht nur in Deutschland so, die Leute nach wie vor sehr stark an Bargeld festhalten, weil, wie vorhin gesagt, Bargeld Funktionalitäten hat, die anderswo nicht abzubilden sind. Ich sehe auch in Ländern wie Belgien, wo Bargeldumlauf radikal von der Politik reduziert wird, das daran liegt, weil man schlicht und ergreifend von oben nach unten die Möglichkeiten abbaut, mit Bargeld zu zahlen. Es ist nicht, dass die Leute das wollen, sondern es ist so, dass schlicht und ergreifend irgendwann nur noch Kartenautomaten da sind und selbst Kartenautomaten hier musst nur vor die Tür gehen bei mir, wo du keine PIN mehr verwendest, sondern nur irgendwie nur noch in der Gegend rumwedelst und dann hast du bezahlt oder auch nicht. Das ist eine Tendenz, die ich als sehr gefährlich ansehe und deswegen haben wir übrigens den Entwurf zum digitalen Euro ja begleitet durch einen zweiten Entwurf, der mir viel zu wenig diskutiert wird, nämlich das erste Mal wirklich ganz Klarheit geschaffen hinsichtlich dem rechtlichen Charakter, aber auch der Verfügbarkeit von Bargeld. Das heißt, wir haben zwei Verordnungsentwürfe gleichzeitig verabschiedet in diesem Paket, nämlich die Grundlage zum digitalen Euro. Und wir haben gesagt, Bargeld ist nicht nur da, sondern Bargeld bleibt und die Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen unternehmen, um Bargeld auch weiterhin gut zugänglich zu machen und zwar überall. Und das ist nicht mehr der Fall. Und das geht Hand in Hand und daran siehst du auch schon, dass wir hier eigentlich einen Möglichkeitsraum besprechen, wo der digitale Euro ebenso wie Stablecoins auch andere Lösungen Teile ausmachen dieses Spektrums, aber wir wollen nicht eine einheitliche Lösung für alles haben, sondern wir wollen ja genau diesen Wettbewerb.
Ja, richtig. Und also die Stablecoins haben ja schon einen klaren Nutzwert, gell? Also Cross-Border-Transaktionen
Absolut,
zu
ja.
Punkt auf der ganzen Erde ist schon toll, funktioniert heute mit den Dollar-Stablecoins. Und natürlich auch dann das Einbinden in seamless oder nahtlose Trade-Modelle. Also der Profi würde jetzt von Atomic Settlements sprechen oder im klassischen Finanzmarkt ist es das Thema DVP. Also da gibt es schon ganz tolle Möglichkeiten, wenn der Euro einmal auf einem Blockchain-System ist, also Stablecoin-fähig. Deswegen finde ich das schon spannend. Seht ihr heute schon zahlreiche Stablecoin-Projekte aus Europa, die sich da anschicken, groß zu werden oder noch nicht? Also vielleicht Disclaimer von meiner Seite aus. Ab und zu melden sich ein, zwei, drei Startups, die in dem Bereich was aufbauen wollen. Aber um ehrlich zu sein, bin mir nicht sicher, ob da Startups die richtigen Netzwerkeffekte mit der notwendigen Geschwindigkeit erzeugen würden, wenn du auf der anderen Seite PayPal starten hast.
Das ist ein sehr wichtiges Thema, was du ansprichst. Und um vielleicht Stück für Stück auf die Frage einzusehen, also den Nutzen der Stablecoins, der ist demonstriert, da müssen wir nicht weiter drüber diskutieren. Es bleibt für mich als Ökonom eine offene Frage, wie langfristig bestimmte Modelle sind, weil für mich Stablecoins halt auch vieles zu tun hat mit Volatilität von Kryptowährungen. Und je größer dieser Bereich werden wird und je mehr du auch die Volatilität unter Kontrolle bekommst, desto mehr ist auch vielleicht die Funktion von bestimmten Stablecoins zu hinterfragen. Aber das wird der Markt letztlich regeln. Es ist für mich auch die offene Frage, was Stablecoins dann wirklich sein werden hinsichtlich der Reserven, ob das alles asset-based ist oder ob auch nochmal die arithmetischen Stablecoins, was ich hoffe, weiterentwickelt werden und hochkommen. Da sind viele Fragen drin, aber Stablecoins an sich, das ist etabliert. Was den digitalen Euro angeht, haben wir auch in unserem Verordnungsentwurf alle Möglichkeiten offen gelassen, dass das mal programmierbar wird. Wir haben halt leider aufgrund von gewissen Dingen, die ich vorhin schon angesprochen habe, im Entwurf nicht mehr von programmierbaren Zahlungen gesprochen, sondern von bedingten Zahlungen, was ich sehr unglücklich finde. Wenn ich zum Bäcker gehe und mein Brot kaufe und gebe da meine Euros, ist das auch eine bedingte Zahlung. Für mich sind das programmierbare Zahlungsvorgänge, die man auch so definieren und ansprechen muss. Ich denke, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun in dieser Hinsicht, aber der digitale Euro kann natürlich in dieser Funktionsweise auch seinen Nutzen irgendwann mal bringen, wenn er denn entsprechend weiterentwickelt wird, was ja im Moment noch offen ist. Der andere Punkt ist hinsichtlich der europäischen Lösungen. Da sehen wir eigentlich, oder es ist meine Einschätzung, sie mag falsch sein, dass die größte Dynamik eigentlich von den bestehenden nicht-europäischen Anbietern rauskommt, die dann versuchen, auch eventuell in Euro-denominierte Stablecoins zu launchen. Es ist ein Interesse von Startups da, aber ich finde es in der Tat sehr schwierig, wenn man nicht schon in einer gewissen Form etabliert ist, in einem gewissen Zeithorizont diese Dinge auch so zu skalieren, dass sie wirkmächtig sind. Ich habe das Glück, dass viele Leute auf mich zukommen, die mir auch, und da stehe ich sehr offen gegenüber, unterrichten wollen, weil man selber ist ja, ich spreche jetzt von mir, generell so ein bisschen doof. Man redet über vieles, aber kennt jetzt nicht alles im Detail. Und ich freue mich dann auch immer, wenn Startups oder andere auf mich zukommen und sagen, lass uns mal hier durch die Technik gehen und wir erklären mal, was eigentlich so möglich ist. Und dann sehe ich auch eigentlich so diese ganzen ständigen praktischen Probleme und komme eigentlich zu deiner Schlussfolgerung. Das ist in der Theorie alles sehr schön und das ist super, dass Leute sich damit beschäftigen und das nach vorne treiben. Aber in den nächsten paar Jahren das als neue große Stablecoins zu sehen, das ist schon extrem ambitioniert. Und deswegen wird aus meiner Sicht, wenn mehr Wettbewerb kommt, die in der Tat von etablierten Annehmern, von Anbietern kommen. Das können große nicht-europäische sein, das können große europäische sein, die in anderen Bereichen bisher aktiv waren. Ich nenne als Beispiel nur mal die Börse Stuttgart in allen ihren Aktivitäten, auch mit Bison, mit BaFin-Lizenzen etc., um dann Funktionalität weiterzuentwickeln, was wir ja dann auch wiederum zum Beispiel in dem Pilotregime für die DLT-Infrastrukturen auch aufgegriffen haben, wo wir gesagt haben, wer jetzt schon groß im Markt ist, der kann sich relativ einfach dann auch in dieses Pilotregime einklinken und gucken, dass er sich da weiterentwickelt. Das hat ja eine klare Zielgruppe. Also es ist einige Dynamik drin, aber ich würde mal sagen, die nächsten 2, 3, 4 Jahre werden wir nicht unbedingt eine Explosion von vielen neuen Anbietern sehen, weil dafür ist der Bereich einfach zu komplex.
Ja, also mein, das ist spannend, was du sagst, gell, aber es ist hier PayPal, gell? PayPal ist auch gestartet und hat jetzt plötzlich alle Leute überrascht, ja. Ich kenne Leute bei deutschen Banken, also nicht die Deutsche Bank, sondern bei deutschen Banken, wo jetzt intern das alles analysiert wird, was das eigentlich bedeutet und ob es schlimm ist oder ob es gut ist und so weiter. Also da wird wieder Verständnis erzeugt, nachdem die Leute sich eingearbeitet haben. Das ist ganz wertvoll. Aber wer es nicht wünschen wird, jetzt quasi, weiß ich nicht, 4 europäische Banken gründen jetzt sofort ein Joint Venture und dieses Joint Venture fängt sofort an, auch einen europäischen Stablecoin herauszugeben und zwar aus Europa heraus, nicht einen europäischen Stablecoin aus Amerika heraus. Wäre das nicht wünschenswert?
Ich finde das absolut wünschenswert, zumal das mein Ansatz auch immer ist, den ich auch früher schon, als ich Industriepolitik gemacht habe, gewählt habe. Das soll nicht interventionistisch sein, aber wir sind nun mal Europa. Ich sage auch bewusst Europa und nicht die Europäische Union. Wir haben 2500 Jahre Geschichte mindestens hinsichtlich Dezentralität und Innovation. Natürlich wollen wir europäische Lösungen. Und ich sehe super spannende Dinge passieren in Europa. Ich sehe die im dezentralen Bereich. Ich nenne jetzt nur mal zum Beispiel Polkadot. Ich nenne jetzt, ist jetzt nicht dieser Bereich, worüber wir reden, aber sehr spannend für die Architektur von Blockchain-Systemen. Ich rede über Unternehmen wie Concordium, die auch einen sehr starken Finanzhintergrund haben und sich ebenfalls entwickeln. Es gibt ja nicht nur nicht-europäische Blockchains, die sehr interessant sind, sondern es gibt auch europäische. Und so ist das natürlich auch in dem Bereich, den du nennst. Und vieles findet halt schon statt, auch stark hinter den Kulissen, auch wenn man es natürlich öffentlich sehen kann, wenn man möchte. Ich nenne jetzt nur mal den ganzen institutionellen Bereich, wo die ganz großen Fonds viel aktiver schon im Bereich, sagen wir mal, Digital Securities hineingehen, in Luxemburg, zum Teil in Frankreich, in ein, zwei anderen Ländern, die Dinge da launchen, um Erfahrungen zu sammeln und das eigentlich mehr unter der Hand machen, aber schon in sehr großen Bereichen und dann auch leicht skalieren können. Und solche Player haben wir auch in Europa. Es gibt große europäische Blockchain-Funds, nimm mal Rockaway oder nimm andere. Das heißt, wir haben eigentlich die Möglichkeiten in Europa, solche Leute zusammenzubringen. Und ich kann nur von meiner Seite aus auch artikulieren, dass es natürlich extrem wichtig ist, und ich mache das, soweit ich das auch kann und die Leute interessiert sind, diesen Dialog zu führen. Wo haben wir Hindernisse? Wo können wir die aus dem Weg räumen? Was sind die nächsten Schritte? Weil wir letztlich in Europa natürlich europäische Lösungen anbieten wollen. Das ist ja übrigens auch was, was wir im Entwurf zum digitalen Euro geschrieben haben, Frage der Souveränität. Es ist ein politisches Ziel inzwischen, die strategische Autonomie von Europa, die gilt auch in diesem Bereich. Und wir haben nun mal uns die Reputation aufgebaut im Blockchain-Bereich, dass wir mit die innovativsten sind weltweit, zumindest was jetzt mal große Länder oder Ländergruppen angeht und nicht nur irgendwelche ganz kleinen Länder. Und darauf müssen wir weiter aufbauen. Das heißt, das ist sehr genau so, wie du das sagst. Aber es ist halt auch etwas, wo irgendwann mal auch Zug in die Sache reinkommen muss. Und vielleicht sehen wir im Moment ja so ein bisschen die Dynamik. Ich war ja vor kurzem bei dir in dieser sehr, sehr interessanten Konferenz, die du in Frankfurt organisiert hast, zu Digital Securities and Tokenization. Und ich war 2 Wochen danach in Frankreich bei einer sehr ähnlichen Konferenz. Und bei dir in Frankfurt war der Laden voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute du da gehabt hast, 300 oder mehr und noch viel mehr.
50. Na gut, also ich muss dazu sagen, es war ein externer Konferenz-Operator, der das gemacht hat. Wir haben nur mitgeholfen, einfach der Korrektheit halber. Aber ist egal. Mich hat es auch überrascht, ja.
Es hat mich wahnsinnig überrascht. Es ist eine enorme Dynamik im deutschen Markt, anders als in anderen Ländern, die sich manchmal als führend ansehen. Und vielleicht ist das ja was, wo man dann aufbauen kann und den nächsten Schritt machen kann. Aber nochmal, und das ist vielleicht auch etwas, was auch die früheren Themen, die wir jetzt heute angesprochen haben, zusammenfasst. Wir sind im Moment im Auge des Sturms. Wir werden nächstes Jahr extreme Umwälzungen haben. Wir haben die Europawahl, wir haben die neue Kommission, wir haben die Wahlen in den USA, wir haben viele politische Vorgänge, wir haben natürlich auch alles, was weltpolitisch im Moment stattfindet und gewisse Auswirkungen hat, die wir alle täglich sehen. Das heißt, im Moment ist eine extrem offene, eine extrem spannende Phase und wir werden in 12 Monaten, in 18 Monaten wesentlich klarer sehen, wo es hingeht als jetzt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, und da bin ich allen dankbar, die daran mitarbeiten, auch allen, die zuhören heute, allen, die die letzten Monate und schon länger in diesem Bereich arbeiten. Wir haben den letzten Kryptowinter wirklich benutzt, um uns nicht zu verstecken, sondern um Dinge weiterzuentwickeln, um Dinge aufzubauen. Und wir haben eine extrem positive Dynamik im Moment in diesem ganzen Kryptobereich, sowohl von institutioneller Seite als auch von der mehr dezentralen Seite. Und es ist für mich keine Frage, dass sich das positiv entwickeln wird und dass auch neue Modelle aufkommen werden. Es ist dann eher die Frage, was und wann, das kann ich nicht beurteilen, aber für die Zukunft ist das extrem vielversprechend.
Ja, ich glaube, das war auch schon ein wunderbares Schlusswort, Joachim. Ich hätte sonst noch ein, zwei weitere Fragen gehabt, aber das war wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Und ich muss auch sagen, die Mika ist recht gut geraten, gell? Also es gibt sicherlich Punkte, die man kritisieren kann. Sie ist sehr komplex geworden. Sie ist teilweise hier und da in kleineren Teilen redundant aufgrund der Komplexität. Die Stablecoins sind möglicherweise eine Nummer zu hart von den Regeln her. Aber trotzdem muss man ja auch anerkennen, dass die Mika zum richtigen Zeitpunkt kommt. Man braucht sie jetzt, nicht in 5 Jahren, wenn man noch 5 Jahre drüber brütet. Und vor allem andere Wirtschaftsblöcke auf der Erde oder auch Länder, auch sie Amerika zum Beispiel, hat ja sowas eben gerade nicht. Ja, das heißt, Europa ist da momentan einen Schritt weiter. Und das darf man auch nicht vergessen, dass so eine Regulatorik natürlich auch komparativ gemessen wird an dem, was andere tun.
Das sehe ich auch so und ich bin der Letzte, der hier irgendwie blind Dinge verteidigt. All die Punkte, die du genannt hast und übrigens noch mehr, sehe ich auch. Aber das dient ja nur dazu, die Dinge weiterzuentwickeln und das nächste Mal besser zu machen. Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen, das werden wir heute wahrscheinlich dann auch nicht tun, zu Metaverse, alles andere, was anliegt. Wir werden weitere Gelegenheiten dazu haben, auf die ich mich schon freue. Das Einzige, was ich sagen kann, und das habe ich auch die letzten Tage und Wochen extrem gesehen, egal wo ich hingehe, jeder beschäftigt sich mit dem Bereich, auch gerade die jungen Leute. Es ist wahnsinnig faszinierend zu sehen. Ich nenne abschließend ein kleines Beispiel. Ich war letzte Woche bei meinem Friseur, irgendwo ein kleiner Ort in Deutschland. Lass es jetzt mal offen, warum ich da bin und was ich da tue. Muss ja nicht alle Geheimnisse hier enthüllen,
Voll in
aber
Ordnung, natürlich.
da war ein junger Auszubildender, der mit mir ein sehr ernsthaftes Gespräch einfach so zu führen begann mit Geld ist wichtig, ich möchte lernen, wie ich im Prinzip im Kryptobereich ein guter Anleger werde, was muss ich lesen, was muss ich machen. Das sehe ich überall.
Voll.
Ich sehe eine Ernsthaftigkeit in diesem Bereich, der eigentlich den plakativen Fake News Ansätzen, die wir zum Teil in den Medien, zum Teil auch im Legacy-System sehen, Hohn spricht, dass das alles hier irgendwie unseriös ist. Es sind Massen von gerade jungen Leuten, die versuchen, sehr, sehr seriös in diesen Bereich reinzugehen, weil das ihre Zukunft ist. Die versuchen, die Dinge zu verstehen, auch in dieser Form weiterzuentwickeln. Ob das jetzt die Kryptoanlagen sind, ob das das Metaverse ist, ob das die ganze Innovation aus dem Gaming-Bereich ist, etc. Hoch, hoch spannend. Und das sind viele Themen, wo ich denke, auch in der Zukunft werden uns die Themen nicht ausgehen, Philipp.
Klasse. Ich danke für das tolle Gespräch. Das war auch sehr, sehr, sehr gehaltvoll. Wir müssen das Thema Metaverse einfach in Kürze nochmal behandeln. Vielleicht dann in einem halben Jahr oder sowas, Joachim, wenn das Thema Metaverse auch wieder mit mehr Dynamik kommt. Momentan sind ja andere Themen eher wichtig. Vielen Dank für das tolle Gespräch und die ganzen Insights, deine Ehrlichkeit und auch deine Zeit.
Ich danke dir sehr herzlich und beste Grüße an alle, die zuhören und wiederum mit der Bitte verbunden, auch informieren Sie uns, teilen Sie Ihre Probleme, was man besser machen kann, aber auch die guten Beispiele, die Use Cases. Solche Informationen sind für uns extrem hilfreich. Alles Gute und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.